Also unser Wettbewerb, sagen wir mal, oder unsere Marktbegleiter haben es gehasst oder hassen es, weil sie Angst haben, was wir ein bisschen unbegründet finden, weil bis wir so groß sind, dass wir denen wirklich Probleme machen, vergeht noch ein Moment. Aber ich glaube eher, weil viele von denen wissen, wie analog sie eigentlich wirklich sind und keinen blassen Schimmer haben, was sie da tun sollen.
Wickertisch, der Startup-Podcast.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wickeltisch-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich sitze heute hier zusammen mit Alexander Gran von Bobby, dem ersten digitalen Baustoffhandel in Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir es geschafft haben, diese Folge aufzunehmen. Alex, herzlich willkommen beim Wickeltisch.
Danke, Jonas. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Sehr, sehr cool. Wir haben gerade eben schon mal ein bisschen gequatscht und so ein bisschen uns ausgetauscht. Und ich habe dir ja schon grundsätzlich verraten, wie das Konzept unserer Folgen aussieht. Am Anfang gehen wir so ein bisschen darauf ein, ja, was so deine Story ist, wie es so alles dazu gekommen ist, dass du jetzt da bist, wo du bist. Und an der Stelle rede ich auch gar nicht weiter. Da übergebe ich dir einfach direkt das Wort und erzähl einfach mal ein bisschen. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was hast du so gemacht bis zum heutigen Punkt?
Ja, danke, gerne. Ich bin jetzt 35, bin 15 Kilometer östlich in Eschweiler aufgewachsen, habe so ein bisschen bunte Karriere hinter mir, wenn man so will. Also immer IT-affin gewesen, erst in der lokalen Autobahnraststätte, dann war ich mal jüngster Hiwi der Fraunhofer-Gesellschaft am IPT hier in Aachen, parallel noch bei ModuleWorks im Aachener Softwarehaus. Das Ganze so studienbegleitend, habe dann also in Aachen Informatik studiert. Hatte dann überlegt, Oberingenieur oder nicht, nochmal 5 Jahre Aachen, Promotion, Welt sehen, habe am College des Ingenieurs ein MBA gemacht, das wird gleich für Bobby nochmal wichtig und bin da so ein Jahr durch die Welt getingelt intensiv und habe mich dann danach bei der IVU verpflichtet, Berliner und Aachener Software- und Hardwarehersteller für den öffentlichen Nahverkehr. Und habe da internationale Projekte gemacht, für Busse im Wesentlichen in Berlin, London, Israel. Und habe da also ja viel gelernt. Und irgendwann neigte sich aber diese Zeit auch dem Ende entgegen. Passenderweise hat mich dann auf einem Junggesellenabschied der Tim angesprochen und hat gesagt, du Alex, gehört, du bist ITler? Ja. Was hältst du vom Baustoffhandel? Ja, keine Ahnung. Wieso Baustoffhandel? Er sagt, ja, er wäre im Moment woanders, aber man müsste mal einen ordentlichen Baustoffhandel aufmachen. Und ja, das war irgendwie Mitte 2016. Und dann haben wir da die Idee so ein bisschen weitergesponnen und überlegt, was man denn tun müsste, um das zu tun. Und wie denn eigentlich so ein Baustoffhandel in digital gehen würde. Klar war immer, es geht auf jeden Fall nicht so wie analog, aber wie genau, das hat so ein bisschen Brainpower gebraucht. Und dann habe ich die IVU verlassen. Der Tim war vorher beim Pflastersteinhersteller, der hat den verlassen. Und dann haben wir 2017 Bobby Deutschland gegründet.
Bobby Deutschland ins Leben gerufen.
Genau.
Und nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Was macht Bobby?
Bobby verkauft Baustoffe.
Bobby verkauft Baustoffe. Ganz knapp ein Satz sogar.
Genau, ein Satz. Perfekt. Völlig, also so gesehen wie jeder andere Baustoffhändler auch. Ja. Nur versuchen wir halt nicht den ganzen Tag Faxe zu schicken. Wir versuchen nicht, uns für ein Lager zu rühmen, was in Wirklichkeit dann doch nicht so groß ist, sondern wir bauen eine digitale Prozesskette, die alle wesentlichen Prozessstücke eines Baustoffhändlers abbildet. Jetzt, wenn man, also das sieht dann immer so nach Webshop aus, aber wenn man mal guckt, was in so einem Bau passiert, das ist schon alles ein bisschen komplizierter. Ja, die Sachen sind groß, die sind schwer, es ist unglaublich viel. Bei uns bestellt halt selten jemand für 3,50 Euro. Ja. Ja, so kleine Bestellungen sind bei uns dreistellig, normale sind 4- oder 5-stellig und die großen sind halt 6- oder 7-stellig. Oh, ja, ja. Und auch in Kilo dieselben Zahlen.
Stark. Das heißt also, ihr seid damit ja in eine Branche vorgedrungen, die ja, wenn man so will, sehr, sehr veraltet, / altertümlich noch unterwegs ist und wo noch sehr, sehr viel analog passiert. Wie wurde denn dieses Konzept von dieser Branche eigentlich so aufgenommen und wie wurde es angenommen, wurde es nicht so angenommen? Wenn Bestellungen reinkommen, wurde es ja grundsätzlich schon mal angenommen.
Also es wurde heftigst bekämpft.
Okay.
Bekämpft und bekriegt. Wir legen uns im Wesentlichen mit 2 Einkaufskooperationen, der Hagebau und der Eurobaustoffe an. Die machen beide so Größenordnung 15 Milliarden Umsatz und die mögen uns gar nicht. und haben insbesondere am Anfang massiv versucht, Druck auf die Hersteller auszuüben, uns nicht zu beliefern. Das hat uns 2 Jahre gekostet, das zu brechen. Zum einen durch ein paar kluge betriebswirtschaftliche Schachzüge, zum anderen aber auch, das ist so eine Gründerlektion, durch einfach stumpfe Hartnäckigkeit. Also wir hatten in der Tat Leute, die gesagt haben, ja, ihr seid seit einem Jahr immer noch am Markt, die Hersteller der ersten Stunde sind immer noch bei euch, kann ja nicht so schlimm sein. Ja. Also so Anrufe hatten wir. Und jetzt dreht sich's, jetzt kriegen wir Anrufe von ganz Großen, die auf einmal exklusiv mit uns machen wollen. Genau, also die Branche, also unser Wettbewerb, sagen wir mal, oder unsere Marktbegleiter haben es gehasst oder hassen's, weil sie Angst haben, was wir ein bisschen unbegründet finden, weil bis wir so groß sind, dass wir denen wirklich Probleme machen, vergeht noch ein Moment. Aber ich glaube eher, weil viele von denen wissen, wie analog sie eigentlich wirklich sind und keinen blassen Schimmer haben, was sie da tun sollen. Mhm. Und also wir hatten eigentlich versucht, einen Baustoffhändler als Investor zu finden. Und deshalb haben wir mit allen Großen geredet in Deutschland. Also wirklich mit allen. Ja, wir haben alle 964 Baustoffhändler des CRM gelesen und einzeln angeguckt.
Ihr seid auf jeden dann von den Einzelnen noch
zugegangen? Nee, das nicht, nur auf die Großen dann, aber wir haben uns, okay, also von Hand alle 964.
Wie lange hat das gedauert?
2 Wochen, 2 Mann. Und haben dann mit so den 50 Großen geredet und Erkenntnis ist, Digitalisierung ist für die echt ein Thema, aber keins, wo sie mit uns zusammenarbeiten wollten. Fair enough, ja, der Wettbewerb lebt ja von sowas. Also die fanden es alle ein bisschen schwierig. Spannenderweise die anderen beiden Seiten, also Kunden und Lieferanten, eigentlich gar nicht. Die haben das alle immer ganz oben auf der Agenda stehen, insbesondere die Lieferanten. Die sind nämlich oft auch noch total analog und wissen aber irgendwie alle, dieses Digitalisierungsding, da müssen wir mal was machen.
Ja.
Wissen typischerweise nur nicht was. Und freuen sich also, erst gestern hatten wir wieder ein Gespräch mit einem sehr, sehr namhaften, der sagt, Leute, wenn ich die Agenturen frage, da kriege ich keine Antworten, die mir helfen, aber ihr lebt ja davon, dass ihr mir kluge Antworten gibt, also lass mal reden. Und genau, also die Branche feiert so ein bisschen, für unsere Verhältnisse ein bisschen zu viel, weil das erzeugt natürlich auch Gegenwind.
Ja.
Aber
wie geht ihr denn damit um, mit diesem Gegenwind? Also was?
Also beharrlich sagen, ja, ist schön, wir sehen uns wieder. Dann muss man einfach kreative Wege finden. Wenn so ein Hersteller sagt, Leute, ich kann euch nicht beliefern, ganz ehrlich, das ist mir zu riskant. Wenn ich von einem der Großen abgestraft werde, das kostet mich Millionen. Selbst wenn ihr mir perspektivisch mehr bringt, dann geht das nicht. Dann muss man halt Wege finden, wie der einen nicht beliefern und man trotzdem seine Ware verkauft. Das geht.
Kreativ werden.
Kreativ werden, genau, das geht. Dann irgendwann bröckelt es und dann kriegt man schon mal komische Anrufe. Dann klingelt das Handy anonym und dann heißt es, dieses Gespräch hat nie stattgefunden und dann erzählt einem einer was und dann macht man was. Also so Dinge passieren dann wirklich, wenn man dann mal ein bisschen im Markt ist, weil eben alle wissen, dass was passieren muss. Und selbst also die großen Einkaufskooperationsleute, mit denen wir auch geredet haben, sagen, naja, der Markt der Baustoffhändler konsolidiert sowieso, das geht mit euch nur schneller. O-Ton. Also alle wissen es, aber man muss so ein bisschen, weiß ich nicht, Wildwasser fahren.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, du musst halt schauen, wo die Steine sind und wie du drumherum kommst.
Glaube ich.
Und das ist emotional nicht immer das Schönste so als Gründer. Das kann man auch.
Da geht man durch Höhen und Tiefen quasi.
Da geht man insbesondere durch viele Tiefen.
Durch viele Tiefen.
Ja.
Wie hast du für dich gelernt, damit umzugehen?
Ich weiß gar nicht, ob man das lernt. Man tut es einfach, weil man von der Sache so überzeugt ist. Und das ist auf der anderen Seite hilfreich. Uns hat in hunderten Gesprächen mit insbesondere Herstellern und Kunden keiner gesagt, dass unser Modell, was sich an manchen Dingen durchaus vom bestehenden Baustoffhandel unterscheidet, dass das einen Fehler hat. Mhm. Also die haben immer alle dieselben Fragen gestellt und haben immer dieselben Sachen erstmal gesagt, geht ja nicht. Dann hat man erklärt, wie es geht. Und dann haben die gesagt, oh ja, macht Sinn, stimmt. Aber keiner hat uns, wirklich keiner, mit einer Ausnahme, eine Frau hat gesagt, erzähle ich immer gerne, nein, mein Produkt, Lehmputz, kann man nicht online verkaufen. Ich habe gesagt, wieso denn nicht? Die Jungs gegenüber mit dem normalen Putz haben da kein Problem. Meine Kunden haben alle gar kein Smartphone. Habe ich dann gesagt, naja, vielleicht müssten Sie mal über die Kunden nachdenken, die Sie noch nicht haben. Das sind nämlich die mit dem Smartphone, das sind ja mehr. Sie wollte also nicht. So, das war die einzige. Ansonsten haben also alle immer gesagt, das ist richtig, was ihr macht.
Ja.
Komm mal, aber ich habe Angst oder so. Aber ja. Angst ist was, es geht weg.
Ja.
Ein Fehler geht nicht weg, wenn du nicht änderst, Angst geht manchmal weg.
Geht.
Und,
ja.
Aber trotzdem ist das natürlich anstrengend und insbesondere ist es anstrengend, weil häufig die, ich sag mal, das kompensierenden Höhen leider nicht immer Dinge sind, auf die man selber Einfluss hat. Also unser größter Auftrag, das war eine E-Mail, die sah aus wie Spam. Wirklich. Ich habe gesagt, ich rufe den jetzt an, das klingt so wahnsinnig. Der will hier irgendwie 30 LKWs bestellen und schickt dir so eine krude E-Mail und der meinte das todernst. Und der hat die bestellt und wir liefern. Ja, und der will noch mehr. Und wo du sagst, was ist denn da los? Aber naja, aber das Dumme, also emotional Dumme an der Nummer ist, du hast ja gefühlt für diese einzelne E-Mail nichts direkt getan. Du bist nicht irgendwo hingegangen und hast mit einem geredet, sondern du hast vielleicht gutes SEO gemacht und so weiter. Aber auf einmal kriegst du eine E-Mail und denkst, Alter, krass. Ja, und dann irgendwann drückt einer der größten Hersteller der Welt in deinem Kontaktformular auf Kontakt und schickt dir eine Kontaktnachricht und denkst, das kann ja nicht sein.
Wahnsinn.
Ja, Namen kann ich jetzt auch noch nicht nennen, aber wirklich ein ganz, ganz großer Name, der benutzt dein Kontaktformular. Auch da hast du wieder nichts für getan, gefühlt. Also indirekt hast du 2-3 Jahre geackert und hast die Tiefen ertragen. Aber du hast für dieses Einzelne eben nicht Kaltakquise gemacht. Manchmal funktioniert es auch, du fährst irgendwo hin und die sagen cool und so. Klar, das ist auch schön. Aber manchmal die ganz großen Dinger passieren manchmal einfach so.
Das ist ja auch sehr, sehr oft so, dass man, ist ja im Prinzip wie dieses Eisbergmodell, man sieht eigentlich gar nicht, was unten alles drunter ist und man sieht eigentlich nur immer die Spitze, aber da liegt ein Haufen Arbeit zwischen, bis es dann wirklich soweit ist, dass jemand das Kontaktformular ausfüllt.
Genau, genau.
Ihr wusstet von Anfang an ja nicht, ob es funktioniert, gehe ich mal von aus. Ihr seid ja mit der Erwartung gestartet, yo, das ist eine coole Idee, das könnte funktionieren, aber wann war denn der Moment, wo du für dich erkannt hast, wow, das klappt ja wirklich. Und wie hast du dich da gefühlt? Wie war das für dich?
Also es gab so zwei. Das erste waren so, nachdem wir die ersten erfolgreichen Herstellergespräche geführt haben. Erfolgreich heißt, die haben uns nicht für bescheuert erklärt. Sondern meistens heißt erfolgreich in der ersten Phase, wir sind bis zum Vorstand eskaliert. Ganz am Anfang haben wir versucht, den Herstellern zu erklären, wir machen jetzt Digitalisierung. Das hat überhaupt nicht funktioniert. So, dann haben wir den ganzen Digitalisierungskram aus den Folien rausgeschmissen und haben einfach nur gesagt, so, wir sind Baustoffhändler, aber ein bisschen digitaler, aber ganz, ganz klein gekocht. Das hat dann funktioniert und das Fass war nämlich immer noch so groß, dass wir wirklich regelmäßig bis ganz oben eskaliert sind. Also da kommt dann erst der Regionalvertrieb, dann kommt der Gebietsvertrieb, dann kommt der Vertriebsleiter, dann kommt der Vorstand. Dauernd. Aber in diesen ganzen Gesprächen, da waren wir noch nicht live, hat uns keiner gesagt, dass wir was falsch machen. Und wenn so ein Vorstand von einem Typ, der Unternehmen, der irgendwie, weiß ich nicht, 500 Millionen Euro Umsatz macht, dir nicht sagt, dass du was falsch machst, das ist schon mal geil. Ja, du gehst da raus, du hast immer noch keinen Deal in der Tasche, aber der hat nicht gesagt, du bist bescheuert. Ja. Das ist total gut. Und dann sind wir mit 4 Herstellern, kleinen Herstellern live gegangen und eine Woche später kam die erste Bestellung. Und wir haben gedacht, da testet uns doch einer. Das ist ein Wettbewerber. Das kann ja gar nicht sein. Ja? Wie können wir nach einer Woche, wir haben nie damit gerechnet, dass wir bei Google schon ranken. Ja, nach einer Woche, ist ja bekloppt. Ja, war aber so. War ein Privatmensch Krass. Irgendwo aus Ostdeutschland. Krass. Der suchte, werde ich nie vergessen, Alu-Drain-Profil Z-Form, ein Produkt von der Firma Volker Fischer. Und wir sind einfach die Einzigen, die das online kaufbar haben. Stumpf. Das hat niemand anders online. Also vielleicht mal das PDF-Katalog, aber dass du auf Kaufen klicken kannst, sind wir die Einzigen. Das rankt Google natürlich sofort nach oben, weil die verstehen Kaufabsicht. Also sonntags nach Go-Live kommt eine 300 irgendwas Euro Bestellung für so ein Drain-Profil. Und du denkst, das war ja einfach. Alles, was wir getan haben, ist, dass ein Hiwi diesen Katalog abgetippt hat und jetzt haben wir es verkauft. Und auf dem Produkt haben wir auch eine nette Marge. Super. Also jetzt wirst du mit einer 300 Euro Bestellung nicht reich. Aber du stellst fest, hey, das hat geklappt.
Das hat geklappt, ja.
Und am Anfang denkst du, das war ein Einzelfall, das kann ja gar nicht sein. Und dann passiert das häufiger. Und dann denkst du, oh, das ist gar, der Weg ist nicht doof. Und diese Woche hat unser erster Baustoffhändler bei uns gekauft. Auch lustig. Das ist halt eine kleine Klitsche, aber die haben bei uns gekauft. Und wahrscheinlich, weil sie das Produkt sonst anderweitig nicht kriegen, keine Ahnung. Aber das ist natürlich auch nett. Das ist auch wieder eine schöne Bestätigung.
Definitiv.
Und wo du sagst, cool. Aber wirklich, also das, was ja den Schwung bringt, ist, wenn die Leute sagen, ja, macht total Sinn, ich habe aber Angst. Das ist natürlich auch frustrierend.
Ja, ja, ja.
Aber ja, und wenn die dann die ganz große Runde aufmachen und also teilweise mit dem Gesamtvorstand da gesessen, die sich das angehört haben, weil sie eben Digitalisierung auf der Agenda haben, die dann sagen, das macht total Sinn, aber wir können nicht, die bringen uns alle um, wenn wir das machen.
Ja.
Und jetzt gerade jetzt bröckelt dieses, die bringen uns alle um. Und das ist natürlich der schöne Moment. Jetzt haben wir auch eine Finanzierungsrunde hinter uns. Jetzt haben wir ein bisschen, können wir ein bisschen Gas geben.
Okay.
Und darum sehe ich auch so aus. Ne? Komme gerade vom Bürostreichen. Das ist dann der Moment, wo du sagst, aha, geht doch. Aber auch der Weg bis zur Finanzierungsrunde, kann ich gleich noch was zu erzählen, zieht sich.
Ja, ja, das habe ich tatsächlich auch schon des Öfteren gehört jetzt. Du hast mir gerade eben kurz erzählt, auf dem Weg hierhin hatte deine Frau einen Platten. Deine Frau heißt, es gibt schon mal eine, sprich, du gründest trotz Frau.
Vielleicht auch eher wegen Frau. Ohne vielleicht Frau hätte ich vielleicht manche Durstphase weder emotional noch kommerziell überstanden, muss man ehrlicherweise sagen.
Das heißt also im Umkehrschluss, wie hast du dieses Thema Gründung und Familie miteinander verbunden für dich? Hat es sich gut integriert? War es ein komplizierter Prozess? Ich weiß es nicht, wie ist es abgelaufen?
Also, wie gesagt, allein kommerziell hätte ich es wahrscheinlich sonst nicht gekonnt, weil wir wirklich eine lange Durststrecke hatten bezüglich Investment. Aber so auf der Personen-Familienebene habe ich Glück. Meine Frau kommt aus einem selbstständigen Ärztehaushalt und auch für sie steht Selbstständigkeit auf der Liste. Jetzt ist aber natürlich, ich sag mal, ein gemachtes Geschäftsmodell auch machen noch was anderes als ein Geschäftsmodell zu bauen, was noch keiner gebaut hat. Ja. Aber grundsätzlich ist sie da also positiv eingestellt und hat auch, soweit sie konnte, da überall unterstützt. Und das war wahrscheinlich eher einfacher als schwieriger. Ist aber, das stellt man dann häufig fest, nicht gerade der übliche Weg. Ich glaube, für unsere Branche ist es absolut essentiell, dass wir nicht so jung sind und auch alle jetzt drei in der Geschäftsführung mit nennenswert Berufserfahrung ins Rennen gegangen sind. Sonst wirst du bei so einem großen Baukonzern erstens nicht ernst genommen und sonst machst du möglicherweise auch in der Abwicklung Fehler, die dich bei den Volumen, die wir drehen, sehr schnell sehr, sehr viel Geld kosten. Ja. Also und dieses Lean-Startup-Ding, was immer in aller Munde ist, ist etwas, was wir auch beobachten, was in so einem B2B-Kontext, den wir haben, nicht funktioniert. Also die wollen was geht und was ihr Problem komplett löst. Ja. Teil finden die nicht lustig.
Also nicht erst quasi Fehler machen, also testen, dann sehen, oh, funktioniert nicht so ganz, was wollen sie jetzt genau und dann umbauen.
Genau, die Frage ist, mit wem testest du? Ne? Ja. Wenn der Typ, mit dem du testest, 5 Milliarden Umsatz macht, dann ist es doof, wenn du den verloren hast. Da hast du halt nur einen Schuss.
Ja.
Und bei den Herstellern genauso, da hast du oft auch nur einen Schuss und dann kannst du das nicht machen.
Das heißt, immer ziemlicher Druck, wenn ihr an einen Kunden rangeht, je nachdem welche Größe und die Größe oder das Volumen wächst ja kontinuierlich.
Ja.
Wie hast du für dich persönlich, wie gehst du damit um oder wie gehst du in die Sachen heran? Weil du musst ja wirklich dann hochfokussiert sein, wenn du dich mit sowas beschäftigst. Fällt dir das leicht oder ist das eher etwas, was du vielleicht auch erst lernen musstest, was am Anfang nicht so war oder
worauf... Also, das ist wirklich sowas, da hilft Berufserfahrung, nichts anderes.
Okay.
Also ich habe für die Transport for London Jungs die neue Fahrgastinformation gemacht, damals bei der IFU, und die musste zur Olympiade fertig sein. Und die Olympiade ist so ein Termin, den du nicht verschiebst.
Nee.
Ja? Und das hat der Bürgermeister der Stadt London, dem Leiter der Verkehrsbehörde, sehr deutlich klar gemacht, dass das dann fertig ist. Das war nämlich eins seiner Wahlversprechen. Und das hat der unserem Vorstand und mir dann sehr deutlich klar gemacht. Und also das ist auch Druck.
Ja, das glaube ich.
An sowas muss man sich gewöhnen, aber dann ist es nicht so schlimm. Und dann hat man irgendwann eine gewisse Kompromisslosigkeit in der Ausführung. Die ist dann auch, also dann tut man einfach. Das führt dann zu so Dingen, ich hatte jetzt ein Gespräch mit dem Makler von der Immobilie, von der Sparkasse, der sagte, das war der schnellste Immobilienvermietungsabschluss, den er je hatte. Du musst halt dann, also Zeit ist dann Geld. Und auch halbe Tage sind dann Geld und dann so. Und das hilft aber natürlich dann, wenn du sowas schon mal gemacht hast. Beim ersten Mal machst du nämlich bestimmt Fehler. Das bleibt dann nicht aus. Und dann musst du, wenn du noch in der Situation bist, musst du natürlich dir bewusst Leute suchen, wo du jetzt Fehler machen kannst.
Ja, das heißt also ganz gezielt erstmal gucken, dass man vielleicht auch erstmal so quasi, ja, hört sich jetzt doof an, aber in Anführungszeichen Testobjekte findet, wo man erstmal ausprobieren kann, wo man, wie du schon selber sagst, Fehler machen kann.
Erst mit den Unwichtigen reden.
Ja.
Also das ist eine absolute Lektion auch aus den Herstellergesprächen. Vor dem 50. Gespräch derselben Art bist du schlecht. Also wir haben jetzt Größenordnung 1000 hinter uns, aber die ersten 50 waren Katastrophe. Und du musst einfach üben, unbewusst und der Lernfortschritt fühlt sich sehr klein an. Wenn ich jetzt die ersten Folien aufmache, denke ich, Gott. Und das geht einfach nur stumpf durch Üben.
Also nochmal kurz von dem Thema so ein bisschen hin zu jüngeren Gründern, weil ihr hattet Berufserfahrung, als ihr gestartet seid. Ihr hattet teilweise schon Branchenerfahrung. Ne? Dein Co-Founder hatte ja schon Branchenerfahrung. Wie siehst du das Thema beispielsweise aus dem Studium heraus gründen oder mit quasi keiner Erfahrung zu gründen? Sagst du, hey, es ist schon sehr angebracht, erstmal Berufserfahrung zu sammeln und dann loszulegen? Oder sagst du, hey, wenn du willst, dann mach.
Ne? Hängt, glaube ich, da so ein bisschen davon ab, wie dick das Brett ist, was du bohren musst. Also du lernst sehr viel beim Gründen, keine Frage. Das Dumme ist, dass die Fehler sehr teuer sind. Und viele von den Fehlern, die ich auch schon mal bei anderen Startups sehe, sind Dinge, die hättest du einfach in 3 Jahren Berufserfahrung lernen können. Also weil dann siehst du, wie das üblicherweise geht. Das sind gar nicht Dinge, die jetzt mit deinem Startup zu tun haben. Aber wenn du nicht weißt, wie Arbeitsvertrag geht, dann machst du da Fehler, die sind unnötig. Ja, so blödes Zeug. Aber als Gründer musst du halt alles machen. Ja, du musst wissen, wie Umsatzsteuer geht, sonst geht das grob schief. Und das Finanzamt ist völlig egal, ob du junger Gründer bist oder nicht. Ja, und das ist halt hilfreich, wenn man sowas alles schon mal irgendwo gesehen hat. Wie geht denn Urlaubsantragvertretung? Keine Ahnung, muss man sich kümmern. Ja. Wenn du aber natürlich was gründest, wo du sagst, das Risiko ist überschaubar und die Sache ist hinreichend klein und ich brauche vielleicht auch keine Branchenerfahrung, dann ist das kein Problem. Ja? Wenn das ein B2C-Ding ist und was Kleines, warum nicht? Aber also ich hatte das, ich habe halt bei der IFU viel mit öffentlicher Hand zu tun gehabt und ich hatte hier etliche Leute, die mich angesprochen haben mit so einer Gründungsidee, wo ich gesagt habe, hast du mal mit einem von der öffentlichen Hand geredet? Kennst du so Leute? Weißt du, wie die denken? Das geht gar nicht.
Also diese Denkweisen nachvollziehen.
Die Denkweisen, die Branchen kennen, ist total wichtig. Und also das haben wir vielleicht hier an der Stelle die Anekdote. Wir sind so heftig auf die Nase gefallen mit ganz vielen VC-Fonds, die überhaupt nicht gerafft haben, was abgeht. Die haben Fragen gestellt, wo wir gedacht haben, seid ihr doof? Und erst am Ende haben wir verstanden, nee, die sind nicht doof, die nehmen sich dummerweise aber nur die 20, 30 Minuten, um dein Startup zu verstehen, die nehmen sich aber nicht die 2 Stunden, um deine Branche zu verstehen. Und das ist total fundamental. Und wenn dir das als Gründer sogar passieren würde, wäre ja noch viel schlimmer, da fällst du noch fester auf die Nase. Aber Branchen sind verschieden, gerade B2B ist oft überhaupt nicht B2C und tickt total komisch. Und du denkst, was machen die denn da? Was ist denn das für ein Prozess? Ja, und dann fragt uns irgendein fetter VC-Fonds, ja, aber könnt ihr denn am nächsten Tag liefern? Wir so, natürlich nicht. Ja, aber das erwartet der Kunde doch. Und wir sagen, nein, ja doch, klar, das ist doch heute üblich. Und du denkst, Alter, hat er eine Vorstellung, was wir liefern? Und das muss erstmal hergestellt werden. Da fährt erstmal eine Fabrik hoch. Ja? Nix ist mit jetzt. Aber das hat er gar nicht verstanden, weil er die Branche nicht verstanden hat. Und das heißt, wenn man gründet und man kennt die Branche nicht, dann fällt man komplett auf die Nase. Das geht garantiert schief. Ja. Und die Erfahrung musst du haben. Bist du im Privatkundenbereich, dann hast du die typischerweise, weil du ja selber Privatkunde bist.
Ja.
Wenn nicht, schlecht.
Also Branche kennen, Branche verstehen.
Ja.
Sehr, sehr cool. Das war doch schon einiges an Input, was wir von dir bekommen haben. Wir haben jetzt, glaube ich, langsam die 20-Minuten-Marke geknackt. Ich hatte es gerade eben im Vorgespräch leider vergessen, dir zu sagen, wir haben am Ende unserer Folgen immer 3 Wickelfragen.
Ja.
Nichts Dramatisches, keine Sorge. Die erste Frage ist, welchen Skill würdest du sagen, ist der essentiellste deiner Meinung nach für einen Gründer? Klar, es gibt viele, aber welcher würde dir so am prägnantesten einfallen?
Ja, du musst mit Menschen können.
Das, ja, wow.
Total klar.
In welchem Kontext?
In allen.
In allen.
Also, weil du musst Leute einstellen, du musst Leute feuern. Du musst Kunden gewinnen, du musst Lieferanten gewinnen, du musst Teampartner gewinnen. Das musst du können. Du kannst im Team Leute haben, die das nicht können. Fair enough. Aber wenn du das als Gründer nicht kannst, dann machst du eine Einzelgründung. Dann ist okay.
Ja.
Fair enough. Ja, kannst du machen. Aber sonst musst du das können. Und dann brauchst du ein Team, was alle anderen Skills besetzt. Also alle anderen Skills kannst du verteilen. Der eine kann Tech, der nächste kann die Branche, der dritte kann, was weiß ich, Sales. Scheißegal. Aber wenn die nicht miteinander können, ist schon kaputt.
Ja, ja. Also mit Menschen können. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute und knapp. Klasse Antwort. Ja, fällt mir jetzt gar nicht so viel mehr zu ein. Sehr stark. Zweite Frage. Doof, dass ich dir das am Anfang nicht gesagt habe.
Ja, alles gut.
Dein größter Fail in deiner Karriere, das, wo du richtig auf die Schnauze gefallen bist, fällt dir da?
Ja, total.
Geil. Erzähl, bitte,
also,
auch gerne mit ein paar Details.
Ja, also, wir machen Bau und Startteilbranche Gartenlandschaftsbau, weil Tim daherkommt, Pflaster. Und da gehört eigentlich auch Pflanze dazu. Also bin ich ein bisschen durch die Gegend gefahren und habe versucht, Pflanze einzukaufen. Und das ist ein ganz komischer Markt und ich habe erst später gelernt, der tickt völlig anders als alles andere im Bau. Alles, was Industrie ist. Komplett anders. Und der größte Fail war, als ich bei einem der beiden ganz Großen saß und der Prokurist sich kaum halten konnte und sein halbes Team dazu geholt hat und gesagt hat, hört euch mal an, was der erzählt hier. Aber der fand das augenscheinlich sehr amüsant, was ich da erzählte. Und hat mir sehr klar zu verstehen gegeben, dass das völliger Bullshit ist, was ich da erzähle. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und bin da raus und hab dem angerufen und gesagt, du, die haben mich quasi ausgelacht. Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß nicht, was hier los ist, aber irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Und dann haben wir uns nochmal die Mühe gemacht und nochmal genauer verstanden, wie eigentlich Pflanze geht. Und festgestellt, okay, da funktioniert unser Ansatz so auch nicht. Macht auch Sinn. Aber das war wirklich so ein kompletter What-the-fuck-Moment. Ja?
Also, was hast du denn da nicht funktioniert?
Also normalerweise ist es so, kurz zusammengefasst, du bist Industrieller und stellst diese Tischplatten hierher. Dann ist das deine Tischplatte, die nur du genau so machst.
Ja.
Du hast die Produkthoheit, du hast die Produktdaten, mehr oder weniger gut, mehr oder weniger digital, aber das sind deine. Vielleicht hast du ein Produkt lizenziert, aber immer noch besitzt du auf dem Produkt. Du weißt alles zu dem Produkt, du hast einen Katalog, du machst einen Preis und so weiter. Du verkaufst das Produkt auch typischerweise vielleicht an einen Händler, der verkauft es weiter. Pflanze, ganz andere Welt. Du hast überhaupt keine Produktdaten. Die Produktstammdaten einer durchschnittlichen Baumschule bestehen aus lateinischem Namen, Größe, Preis, Ende. Warum? Weil die Pflanze ist überall, wo sie gemacht wird, und das sind hunderte oder tausende Stellen, dieselbe. Das heißt, es ist überhaupt nicht deine Pflanze. Es ist derselbe Buchsbaum, wie alle anderen ihn auch machen. Das heißt, du beschäftigst dich aber als Hersteller überhaupt nicht mit Produktdaten. Gar nicht. Nächster Unterschied. Wenn weg, dann weg. Du kannst keine Sonderschicht machen und mehr machen. Wenn weg, dann weg. Du hast 4000 Buchsbäume und wenn die verkauft sind, hast du keinen mehr. Und nächstes Jahr gibt es neue. Und dann kommt dazu, und dann gibt es auf einmal Baumschulen und davon gibt es so 2, 3 nur, die verkaufen alle Pflanzen. Und du denkst erst, ja, die sind einfach nur besser. Ja. Nee, die sind eigentlich Händler, die nennen sich nur auch Baumschule. Die haben auch irgendwie ihre 500 Hektar Land, aber in Wirklichkeit kaufen die bei den anderen. Aber die haben sich die Mühe gemacht, über Jahre mit Millionenaufwand, und haben die Daten gebaut. Die haben die Kataloge. Und das ist ihr Asset. Nicht die 500 Hektar, ja, wie alle anderen, sondern der Katalog. So, und also eine komplett andere Marktstruktur. Und dann hast du so Aggregatoren und Verteilzentren und Vertriebsgenossenschaften. Also meine Zahl, Flora Gart heißen sie, glaube ich. Nee, naja, also sitzen hier nördlich von Aachen an der holländischen Grenze. Die machen so die Blumen für die Supermärkte dieser Welt. Die haben für Primeln, nur für Primeln, 1000 Lieferanten.
Ach du Scheiße.
Ja, so, es gibt halt 5 Schraubenhersteller gefühlt, ja, aber es gibt 1000 Leute, die nur Primeln machen. Und es gibt aber, in den Katalogen stehen aber 60.000 verschiedene Pflanzen. Also das ist die Marktstruktur ist völlig anders. Und wenn du dann mit dem Ansatz kommst, den wir für den anderen hatten, dann wirst du ausgelacht. Ja. Zu Recht. Chapeau, ja, Firma Bruns, habt ihr verstanden, wir nicht. Damals zumindest, jetzt wissen wir das, muss man anders machen.
Muss man auch erst lernen.
Muss man aber auch erst lernen, das ist wieder so ein Ding, ne? Keine Branchenerfahrung, hast gedacht, funktioniert genauso und die lachen nicht aus.
Ja.
Und das war so der wirklich größte Fail, weil ich habe gedacht, ich sitze im falschen Film. Ich habe dieselbe Story erzählt wie 100 Mal vorher und die Reaktion war eine komplett andere. Und die war nicht, manchmal hast du so Reaktionen von Leuten, die zu doof sind, die sagen, ich kann alles selber. Ja. Und du sagst, ja, dann ist ja auch okay. Ne? Aber nee, die Reaktion war total geil. Jungs, hört euch das an. Ja, aber mit so einem Lachen, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Ja, aber nicht so gut.
Stark. Okay, gut, das war eine coole Story, muss ich sagen. sehr cool. Für die dritte Frage. Wir haben immer das Thema, dass wir generell ja Learnings weitergeben wollen an Gründer, und viele Learnings basieren ja auch auf Büchern oder auf Blogartikeln oder auf Videos, die man mal gesehen hat. Kannst du da ein Buch oder etwas Ähnliches empfehlen, was man sich mal durchlesen, angucken könnte, irgendwas in die Richtung?
Ja, schwierig. Also ich muss gestehen, ich habe halt ein MBA gemacht und da wirst du natürlich mit Inhalt in der Beziehung zugekippt.
Ja.
Und vieles davon ist sehr hilfreich.
Glaube ich.
Aber eher in der Breite als in der Tiefe. Das ist überhaupt wahrscheinlich, was Bücher angeht, das größte Problem als Gründer. Du musst alles wissen. Manches davon vielleicht tief, aber insbesondere alles.
Ja, ja.
Du weißt nie, wann du was brauchst. Also ich habe jetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch länger nichts gelesen.
Ich auch nicht.
Was durchaus hilft, ist so, wirklich schauen, was haben andere gemacht, was ist da schiefgegangen und geklappt, was so dieses Gründerspezifische angeht.
Ja.
Und da hilft dir so ein DigiHub oder so Austausch super. Also, ja, weil da kann man auch mal Leute fragen, sagen, boah, ich muss jetzt, weiß ich nicht, jetzt neulich fragte einer, ich muss einen ersten Mitarbeiter einstellen, wie geht denn das? Und die Antwort von allen war, lass es einen Steuerberater machen. Ja, weil das ist einfach, das ist so ein Spezialwissen, das braucht kein Mensch.
Ja.
Und da hast du einfach was anderes zu tun, als die drei Bücher zu lesen, um rauszufinden, wie du den korrekt einstellst und anmeldest. Das ist ja ein Bürokratieprozess.
Also getreu dem Motto, du musst es nicht selber wissen, du musst nur jemanden kennen, der es weiß.
Ja, und du musst wissen, dass du es nicht selber machen willst.
Ja.
Also, dir muss einer sagen, es gibt einfach Dinge, die du nicht machst.
Ja.
Lass es. Hast du nicht die Zeit und die Liebe für. Genau. Und ansonsten hängt sehr davon ab, was du tust. Klar, wenn du ein Geschäftsmodell baust, musst du ganz viel Strategy machen.
Ja.
Klassisch, ja. Klassisch harte Management-Strategy-Gedöns. Aber dann musst du es irgendwann verkaufen, dann musst du was anderes machen.
Ja, klar. Ja. Klar, aber das ist doch auch schon mal ein sehr, sehr gutes Input. Also generell auch vor allen Dingen das Thema Netzwerk, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, einfach um zu schauen und herauszufinden, brauche ich mir die Mühe machen, mich da selber reinzuarbeiten, soll ich es mir lieber sparen? Und
im Zweifel sagt dir dann einer zu deinem konkreten Thema, lies mal das da.
Ja, genau.
Ja, da ist der Prof, den musst du mal hören, dann weißt du, wie es geht.
Ja.
Weil es kann sehr verschieden sein.
Ja.
Und also mal passiert das, mal das. Und manchmal kommt auch die Antwort, lass es, nimm den Dienstleister, vergiss das Thema.
Ja.
Was überhaupt wahrscheinlich einer der auch sehr wichtigen Tipps ist, mach nichts selber. Was du nicht selber machen kannst, also was du gut weggeben kannst, gib es weg. Weil du hast so viele Dinge auf der Liste.
Sehr geil.
Und wenn du ein Thema hast, wo du sagst, und tschüss, das ist Gold wert. Das kostet zwar Geld, aber am knappsten ist immer Zeit.
Ja.
Also Geld ist auch immer knapp und Cash is more important than your mother. Aber Zeit ist das, was du gar nicht hast.
Ja, das ist, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, würde ich schon fast behaupten. Lieber Alex, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, dass du uns den Input gegeben hast. Und ich würde sagen, ich denke, der ein oder andere Zuhörer hat hier heute auf jeden Fall was mitgenommen. Und ich bin gespannt oder wir sind gespannt auf euer Feedback. Zum Ende hin machen wir es immer so, dass wir noch einen 59-Sekunden-Block haben, wo du nochmal Bobby promoten kannst in dem Fall. Vielleicht sucht dir gerade irgendjemanden irgendwas. Du hast jetzt 59 Sekunden, leg los.
Ja, also wir brauchen ganz viele gute Leute. IT, Softwareentwicklung, Vertrieb, Einkauf, Innendienst, alles. Also gefühlt jede Rolle ist noch frei und jeder, der Baustoffe braucht, wir haben viel mehr als das, was online ist, weil das machen wir gerade alles neu und jeder, der Baustoffe verkaufen will, der schreibt uns auch eine E-Mail und wir verkaufen und kaufen alles.
Sehr cool. An welche E-Mail wird dann geschrieben?
Ist egal.
Also die auf der Webseite steht.
Ja, genau.
Passt, super. Gut. Möchtest du noch irgendwas zum Ende hin sagen, irgendwas noch loswerden?
Nee, traut euch und lasst euch nicht unterkriegen.
Ich glaube, besser hätte man diese Folge hier nicht abrunden können. Alex, vielen Dank. Ich würde sagen, das war's für heute und wir hören uns in der nächsten Folge vom Wickeltisch-Podcast. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.
Wickeltisch, der Startup-Podcast.